ARD.
Auf diesen Abend hat der 34-jährige Peter Tschaikowski lange hingearbeitet. Es ist 11 Jahre her, dass er ohne Rückfahrschein seine Beamtenlaufbahn als Jurist verlassen und in St. Petersburg ein Musikstudium angefangen hat. Jahre der Armut und Rastlosigkeit liegen hinter dem Russen, der gerade mal wieder mehrere Monate im ukrainischen Kamjanka komponiert hat, am Flügel. Jetzt ist es soweit. Er möchte dem berühmten Pianisten und Dirigenten Nikolai Rubinstein, der ihm über Jahre Wohnungsunterschlupf gewährte, sein erstes Klavierkonzert vorspielen. Davon verspricht er sich viel. Er hatte ja einen grandiosen Einfall, im wahrsten Sinn des Wortes, denn mit 4 Tönen fällt er in das Werk hinein. Das muss ankommen. Tschaikowski ist nicht der Selbstbewussteste, noch nie gewesen. Die Trennung von Lieblingsorten und Lieblingsmenschen in seiner Kindheit haben dem sensiblen Künstler zugesetzt, haben ihn labil und anfällig gemacht für Schwermut, Depression und Selbstzweifel. Mit dem ersten Klavierkonzert möchte er all das hinter sich lassen. Rubinstein ist gespannt auf das Werk, das Pjotr Iljitsch ihm da widmen möchte. Tschaikowski setzt sich ans Instrument. Schon mit 9 Jahren war das Klavier sein Zufluchtsort. Er legt all sein Können und seine Kraft in die prallen Akkorde, die er wuchtig aus dem Flügel aufsteigen lässt. Dass er dabei den gesamten Tastenraum von fast 8 Oktaven bearbeitet, lässt ihn wie ein Bildhauer erscheinen. Tschaikowski hat in diesem Moment nur die Tasten zur Verfügung, aber er hört mit dem inneren Ohr das Orchester, das er mit einer herzschmerzpathetischen Melodie singen lässt, die ihm mal ein paar blinde Straßenmusikanten eingepflanzt haben. Das Klavier wird zum mächtigen Begleiter dieser Melodie, um wenig später den Spieß rumzudrehen und in fetten Akkorden die Standhaftigkeit des Flügels auszutesten. Ein virtuoser Husarenstreich ohnegleichen. Rubinstein wird in Lobeshymnen ausbrechen, das ist sicher. Tschaikowski kommt ans Ende des ersten Satzes, der mit 20 Minuten fast schon ein Werk für sich darstellt. Er gibt alles, hämmert den Klavierpart, nimmt all das, was er aus dem Orchesterpart greifen kann, hinzu. Er ist schweißgebadet, die Anspannung, die Arbeit, die Leidenschaft, alles tritt aus den Poren, der Atem rast, die Finger rasen auf das Ende zu. Die Stille danach ist zum Zerbersten. Noch kein Wort. Tschaikowski spielt weiter, den ruhevoll zarten zweiten Satz mit seinen lieblichen Naturstimmungen, dann den feurigen dritten, dem er mit einer deutlichen Schwarzpulvermischung den Startschuss gibt. Hochvirtuos jagt Tschaikowski über die Elfenbeintasten. Er gehört selbst zu den hervorragenden Pianisten seiner Zeit. Er springt über die horrenden Klippen und Abgründe dieses Satzes und weiß, gleich wird der Jubel groß sein. Noch einmal durchmisst er den gesamten Tastenraum von oben nach unten, von unten nach oben dem donnernden Schluss entgegen. Jeder kennt diesen Moment, wenn Jubel ausbricht. Nun, fragt der völlig erschöpfte Tschaikowski nach einer gefühlten Ewigkeit, und nun ergießt sich ein Strom von Worten aus Rubinsteins Mund. sanft zunächst, als ob er Kraft sammeln wollte, und dann bricht es aus ihm heraus mit eruptiver Gewalt. Dein Konzert ist völlig wertlos, völlig unspielbar, alles ist bruchstückhaft, unzusammenhängend und so armselig komponiert, dass es nicht einmal mit Verbesserungen getan ist. Die Komposition selbst ist schlecht, trivial, vulgär. Hier und da hast du von anderen geklaut. Ein oder zwei Stellen vielleicht sind es wert, gerettet zu werden. Das Übrige muss vernichtet oder völlig neu komponiert werden. Am Ende seiner Tirade hat Rubinstein Schaum vor dem Mund und Tschaikowskis Fall ist bodenlos. Der Gedemütigte verlässt schweigend den Ort der Erniedrigung mit der Empfehlung, dieses Werk, das sich zum beliebtesten und in 150 Jahren seit seiner Entstehung meistgespielten Klavierkonzert aller Zeiten entwickeln wird, dass er dieses Virtuosenstück entweder vernichten oder zumindest doch komplett umarbeiten soll. Aber Peter Iljitsch verändert keine Note, sondern radiert die Widmung aus und schickt die Partitur sofort weiter an den Liszt-Schüler Hans von Bülow, der sich gerade auf eine Amerika-Tournee vorbereitet. Von Bülow kann es nicht fassen. Ihm wird dieses Meisterwerk anvertraut und gewidmet. Er ist hingerissen in jeder Hinsicht, wie er sagt. Der Brahms-Freund und spätere erste Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, der übrigens als erster das Rauchen und Essen während der Orchesterprobe, das Fächerwedeln und Reden während eines Konzerts abschafft. Von Bülow beschert Tschaikowski bei der Uraufführung im entfernten Boston einen der größten Triumphe seines Lebens. Und es kommt noch besser. Nikolai Rubinstein revidiert seine vernichtende Kritik, spielt das Konzert 3 Jahre später in Paris und unterstützt Tschaikowski bis zu dessen überraschendem Choleratod 1893. Das erste Klavierkonzert wird zum Popularitätskatapult in Tschaikowskis kompliziert brüchigem Leben, in dem just in diesen Jahren die Liebe zum Geiger Josef Kotek aufbricht. Dann bringt eine Scheinehe absolutes Seelenchaos. Unerwarteter Halt kommt durch die großzügige Unterstützung der Mäzenin Nadjeschda von Meck, die Peter Iljitsch ein Leben ohne finanzielle Sorgen ermöglicht. Aber wie auch immer, das erste Klavierkonzert ist eine Gelenkstelle in der weltweiten Wahrnehmung Tschaikowskis. Und es schenkt uns leidenschaftliche Melodie, erhabene Größe, Eingängigkeit und virtuose Faszination. Wie gehen Dirigenten und Pianisten mit dieser Partitur um? Alles
Interpretationssache.
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 Interpretationssache. Aufnahmen im Vergleich. Der Musikpodcast mit Roland Kunz.
Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und in den Shownotes findet ihr alle Angaben zu den Aufnahmen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das auf euch wirkt. Zuerst mal der grandiose Torbogen des Hauptthemas aus dem ersten Satz. Gibt's da so große Unterschiede? Ich habe 34 Aufnahmen im Vergleich angehört und 4 davon ausgewählt, sage auch gleich mehr dazu, aber zunächst nur kurz die Interpreten zum Kennenlernen. Nummer 1, die Legende, der Amerikaner Van Cliburn mit dem RCA Symphony Orchestra unter Kirill Kondraschin 1958. Das Hauptthema wird zum leidenschaftlich akzentuierten Walzer. Die Nummer 2, die Argentinierin Martha Argerich und die Berliner Philharmoniker unter Claudio Abbado 1994. Hier wird aus dem Walzer ein Sehnsuchts-Tsunami. Musik. 2003 der chinesische Superstar Lang Lang mit dem Chicago Symphony Orchestra unter Leitung von Daniel Barenboim 2003. Hier wird Pathos ausgekostet und das Klavier galoppiert stolz den Sehnsuchtsweg entlang. Dann die Nummer 4, der russische Virtuose Volodos und die Berliner Philharmoniker unter Leitung von Seiji Ozawa 2002. Gar nicht so fett, dafür aber sehr zugkräftig drängend und flugorientiert. Vier Aufnahmen also. Tschaikowski hat die Partitur so genau ausgetüftelt, seinen Klavierpart so akribisch gesetzt, dass viele Interpretationen sehr ähnlich klingen. Denn der Spielraum ist gar nicht so groß. Und dennoch, eine klitzekleine Drehung des Kaleidoskops kann das Bild und dessen Wirkung sofort verändern. Der losstürmende dritte Satz des Klavierkonzerts ist es, der das Publikum letztendlich von den Sitzen reißt. Und da wird's auch wieder spannend, was die Interpreten machen. Zunächst nochmal die Nummer 1, Van Cliburn. Dieser Name steht für das Wunder von Moskau. Mitten im Kalten Krieg, Ende 1957, schickt der junge amerikanische Pianist Harvey LeVan Cliburn, kurz Van Cliburn, ein Telegramm nach Moskau, um sich auf den letzten Drücker für den berühmten Tschaikowski-Wettbewerb anzumelden. Ein Hellseher hatte ihm mitgeteilt, sie werden ein Agrarland besuchen und eine Goldmedaille gewinnen. Van Cliburn reist nach Moskau, gelangt von einer Runde zur nächsten, verliert in all der Anspannung und Anstrengung Kilo um Kilo und ist am 14. April 1958 nur noch ein Strich in der Landschaft. An diesem Tag verkündet die Jury aus den besten Pianisten der Zeit, unter anderem Emil Gielitz, Sviatoslav Richter, Heinrich Neuhaus, die Jury verkündet ihr Urteil. Gewinner ist Van Cliburn. Hier ein paar Takte aus der historischen Abschlusskonzertaufnahme. Ganz Amerika steht Kopf. Der Held, der Heimkehrer, der 23-jährige Wunderknabe aus Texas wird mit einer riesigen Konfetti-Party in den Straßen von New York gefeiert. Schallplatten mit ihm erreichen Verkaufsrekorde. Auch Tschaikowskis erstes Klavierkonzert, das er ein paar Wochen später noch einmal in der Carnegie Hall mit dem RCA Symphony Orchestra aufnimmt. Im dritten Satz, der mit einem wohlgesetzten Startschuss losfegt, spürt man Van Cliburns fast noch jugendliche Unbändigkeit. Ihm reicht das eingeschlagene Tempo nicht. Er wird unmerklich schneller, wie ein nervöses Pferd im Stall. Die Schläge sind kraftvoll gesetzt. Da steckt noch die ganze Moskau-Euphorie dahinter. Thank you. dann tanzt das Orchester einen deftigen Kosakentanz. Wie macht das Martha Argerich, die übrigens 1964, kurz nach Van Cliburn, als Gewinnerin des Chopin-Klavierwettbewerbs in Warschau die Weltbühne betritt und seither zu den charismatischsten Kammermusik- und Konzertpianistinnen überhaupt gehört, wenn sie auch immer wieder und immer noch von leidensvollem Lampenfieber geplagt ist? Dort, wo Van Cliburn kraftvoll hämmert, meißelt sie. Das Tempo ist noch ungestümer. Die markant akzentuierte Klavierfigur jagt dahin im kecken Dialog mit den Pizzicato-Streichern. Martha Argerich bietet mit dieser Aufnahme einen atemlosen Grenzgang. Die Ereignisse überschlagen sich sozusagen, bis das Orchester mit einer wahren Dynamitsalve dazwischenfährt. Es ist wie ein ungeduldiges Dahinhuschen, wie Martha Argerich hier die Tasten unter ihren Fingern tanzen lässt. Und jetzt die Nummer 3, der chinesische Superstar Lang Lang. Er hat durch seine Popularität in China einen unfassbaren Boom ausgelöst. Mehr als 40 Billionen Chinesen spielen mittlerweile Klavier. Es heißt, natürlich übertrieben, mit jedem Lang Lang-Konzert kommt 1 Million hinzu. Es gibt schlechtere Vorbilder. Lang Lang springt 1999 mit gerade mal 17 in einer dramatischen Last-Minute-Aktion für den erkrankten Andre Watts ein und spielt bei der Gala of the Century in New York gemeinsam mit dem Chicago Symphony Orchestra Tschaikowskis erstes Klavierkonzert. Es ist der umjubelte Grundstein für den Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood, mit dem der Ausnahmepianist 2024 die wohl größte Auszeichnung in seiner Karriere erhält. Lang Lang ist repertoiremäßig breit aufgestellt. Und wenn er Tschaikowski spielt, dann steht hinter jedem Ton ein Gedankenkosmos. Die Musik kommt in Wellen. Sie ist warm und kalt. Sie hat Tiefe und verschiedene Ebenen, sagt er einmal. Und genau so geht er den dritten Satz an. In bedachtem Tempo und mit detaillierten Ton-für-Ton-Schattierungen. Wellen, warm und kalt. Ja, und dann liefert das Orchester noch eine schmetternde Hitzewallung nach der anderen. Unser vierter Interpret, der Paganini des Klaviers, Volodos. Mit dem Russen aus St. Petersburg sind wir natürlich nah dran an Tschaikowski, über dessen Grab in St. Petersburg zwei große Bronzeengel wachen. Volodos tastet sich ganz ohne Klavierwettbewerb an die Spitze der pianistischen Weltelite. Er hasst Wettbewerbe, weil sie seiner Ansicht nach mehr mit Sport als mit Musik zu tun haben. Ihm reicht die atemberaubende Konzertpräsenz. Der Virtuose ist scheu in der Kommunikation, aber furios im Spiel. Davon zeugen nicht nur seine Kabinettstückchen und Transkriptionen am Klavier, bei denen man manchmal 4 Hände im Spiel vermuten könnte, sondern auch seine Tschaikowski-Interpretation mit den Berliner Philharmonikern 2003. Volodos wählt das schnellste Tempo. Präzise und drängend lässt er die Triller schnalzen. Das Klavier wird unter seinen Fingern fast zum Zimbalom, bei dem die Saiten mit Klöppeln angeschlagen werden. Die Töne springen wie kleine Flummis aus dem Kasten. Und einen Moment später verwandelt Seiji Ozawa, die im März 24 verstorbene Dirigenteneminenz, für einen kurzen Moment das Orchester in eine Dampfmaschine. Das waren die vier Interpretationen von Tschaikowskis ersten Klavierkonzert. Klar, 35 Minuten Länge, das hier waren Mini-Ausschnitte aus dem Riesenkosmos im Vergleich. Um es nochmal ohrenfällig zu machen, das war die Nummer 1, Van Cliburn, der Held des Tschaikowski-Wettbewerbs 1958. Die 2, Martha Argerich, mit Tempo und Meißel. Die Nummer 3, Lang Lang, der Tonschattierer. Und die 4, Volodos und die geklöppelten Flummis. Vielleicht habt ihr Lust, noch mehr der zahlreichen Folgen Interpretationssache zu entdecken, etwa Somewhere Over the Rainbow, Dvořáks Neunte, The House of the Rising Sun oder den Lieber Tango von Piazzolla. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an Leute, von denen ihr ahnt, dass es ihnen gefallen könnte. Wenn ihr selbst eine Idee oder einen Wunsch habt, was ihr dieses Jahr gerne im Vergleich hören würdet, schreibt einfach an interpretationssache@sr.de. Und jetzt Geheimtipp. Tschaikowskis Musik ist ja auch ein ganz wichtiger Einfluss für die Filmmusik. Das hört man immer wieder, zum Beispiel bei John Williams oder auch bei Titanic-Komponist James Horner oder bei Danny Elfman. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, habe ich einen Tipp für euch. Im Podcast Score Snacks, die Musik deiner Lieblingsfilme, nimmt Malte Hemmerich die Musik von großen Kinofilmen auseinander und spürt demnach, was die Komponisten sich dabei wohl gedacht haben. Zum Beispiel, was das Vorbild der bekannten James-Bond-Melodie ist. Oder dass der Soundtrack zu Fluch der Karibik von einem Praktikanten stammt. Jede Folge nimmt euch direkt mit in die Szenen. Ihr habt danach garantiert Lust auf einen Filmabend. Darum große Hörempfehlung. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Abschluss nochmal zu Tschaikowski. Der dritte Satz aus dem Klavierkonzert mit dem Mann, der es zum ersten Millionenseller einer Schallplatte mit klassischer Musik brachte. Van Cliburn, eine Legende, die nach dem Hype der 1960er Jahre mehr und mehr in Vergessenheit geriet. Aber der berühmte Van Cliburn Klavierwettbewerb mit einem Preisgeld von sagenumwobenen $100.000 ist auch heute noch einer der wichtigsten Klavierwettbewerbe weltweit und erinnert an den mutigen Helden von Moskau mit seiner 1958 so frisch bewegt bewegenden Interpretation von Tschaikowskis ersten Klavierkonzert mit dem RCA Symphony Orchestra unter Leitung von Kirill Kontraschin.